Die Frage, wie von Gott sprechen, die gerade schon angedeutet wurde in der Anmoderation von Olaf, das ist gar keine Frage, die sich uns nur heute stellt oder die vielleicht vor wenigen Jahren nicht gestellt wurde. Ich lese uns ein Zitat. Was mich unablässig bewegt, ist die Frage, was das Christentum oder auch wer Christus heute für uns eigentlich ist. Die Zeit, in der man alles den Menschen durch Worte, seien es theologische oder fromme Worte, sagen könnte, ist vorüber. Die zu beantwortende Frage wären doch, was bedeutet eine Kirche, eine Gemeinde, eine Predigt, eine Liturgie, ein christliches Leben in einer religionslosen Welt? Wie sprechen wir von Gott ohne Religion? Wie sprechen wir weltlich von Gott? Wie sind wir religionsweltlos, weltlich Christen? Wie sind wir Ekklesia, Herausgerufene, ohne zu uns religiös als Bevorzugte zu verstehen, sondern vielmehr als ganz zur Welt gehörige? Der Mensch, der diesen Text schreibt, diese Gedanken, der sitzt im Gefängnis vor fast genau 82 Jahren. Es ist Dietrich Bonhoeffer, der sich diese Gedanken macht. Er hat etwas Zeit, während er im Gefängnis sitzt, und er schreibt seine Überlegungen zu der Frage, wie können wir von Gott reden, an einen guten Freund von ihm, Eberhard Bethge. Für Bonhoeffer ist klar, die Zeiten haben sich geändert. Offenbar schon vor 82 Jahren. Die Zeiten haben sich geändert. Etwas ist weggebrochen für Bonhoeffer. Und zwar die Religion. Wie sprechen wir von Gott ohne Religion? Ohne Religion, das heißt ohne Grundwissen und ohne Grundgefühl bei Menschen vorauszusetzen, ohne dieses Grundwissen und dieses Grundgefühl, dass da was Größeres ist als die Welt, etwas, was tiefer geht als alles Verstehen, dass da irgendwas ist, eine Macht, eine Kraft, etwas Göttliches. Dieses Grundwissen und dieses Grundgefühl, sagt Bonhoeffer, das hat das Christentum die letzten 1900 Jahre begleitet. Und es hat überhaupt erst möglich gemacht, dass man verständlich von Gott geredet hat über all die Jahre. Das war der Anknüpfungspunkt. Das war der Horizont, vor der irgendwie Gott Sinn gemacht hat. Und Bonhoeffer sieht genau das verschwinden. Er sagt, es kommt eine Zeit, und sie ist schon da, in der Gott und Kirche, Glaube und Gebet im Leben nicht der Menschen nicht mehr selbstverständlich eine Rolle spielen wird. Und tatsächlich, wenn man die neueste Umfrage der evangelischen Landeskirche anguckt, dann sagen nur noch 50% der deutschen Bevölkerung, dass sie an einen Gott, ein höheres Wesen oder eine geistige Macht glauben. Und da sind alle schon drin in diesen 50%. Die Kirchenmitglieder, die Christen, die Muslime, die Juden, alle, die sich einer anderen Religionsgemeinschaft zugehörig fühlen oder sonst einfach einen ganz diffusen Gottesglauben haben, die sind in den 50% schon drin. Die anderen 50% sagen, glaube ich nicht dran. Viele sagen sogar, weiß ich gar nicht. Es gibt eine ganz große Gruppe, die gefragt, glaubst du an Gott, sagt, weiß ich überhaupt nicht, ob ich das mache. Kurzum, wir leben in einer Gesellschaft, in der viele Menschen in ihrem persönlichen Leben ziemlich gut klarkommen, ohne Gott und ohne Gemeinde, ohne Gottesdienst und Gebet. Ich weiß nicht, ob ihr solche Leute im Alltag trefft. Und selbst wenn sich in diesem Leben dieser Menschen Probleme stellen, ist jetzt Gemeinde und Gott und Glaube nicht die erste Adresse. Und das liegt nicht daran, dass alle Menschen da draußen überzeugte Atheisten geworden wären. Mit überzeugten Atheisten, die kann man ganz wunderbar auf Gott ansprechen. Mit denen kann man sogar ganz wunderbar über Gott reden. Die kennen sich meistens sogar sehr gut mit dem christlichen Glauben aus. Aber es ist eher eine Entwicklung, eine ganz andere Entwicklung, die es schwierig gemacht hat, von Gott zu sprechen. Es ist nicht nur, dass Leute sich irgendwie nicht interessieren, sondern es ist überhaupt unklar geworden, was heißt das überhaupt, Gott? Und wofür brauche ich das? Und ein anderes Problem ist, dass natürlich damit auch viele theologische Begriffe, fromme Begriffe, Sünde, Gnade, Rechtfertigung, Heiligung, Versöhnung, die man irgendwie braucht, wenn man von Gott reden will, irgendwie abgegriffen sind. Die christliche Sprache klingt ein bisschen wie die Bedienungsanleitung für ein Diskettenlaufwerk, ein VHS-Videorekorder. Nehmen Sie das SCART-Kabel oder ein Faxgerät. Es gibt noch die ein oder andere Behörde in Deutschland, die sowas braucht, aber viele kommen auch ohne klar. Wie sprechen wir von Gott? Dieser Frage gehen wir heute nach. Sie hat sich auch für den Apostel Paulus gestellt, als er an einem Frühlingstag wie heute auf einem Hügel steht, von dem wir gerade gehört haben, dem Areopag, dem Hügel des Kriegsgottes Ares. Und er ist umringt von den Bewohnern der Stadt, den Athenern, weil das sind, wie wir gehört haben, interessierte Leute. Die gucken ihn neugierig, vielleicht auch ein bisschen kritisch an. Und Paulus hält eine Rede. Und es wird eine Sternstunde des christlichen Glaubens. Ja? Die kleine Jesusbewegung, da irgendwie aus der Provinz, die hat es geschafft, bis nach Athen, in die Kulturhauptstadt. Und da hat da ihren ersten Auftritt. Paulus war noch am Vormittag durch die Straßen Athens spaziert, durch die Straßen dieser altehrwürdigen Stadt, wie vor ihm die großen Philosophen, Aristoteles, Platon, Sokrates. Er ist an den imposanten Bauwerken stehen geblieben. Er hat die große kulturelle Vergangenheit dieser Stadt gespürt. Aber er hat auch die ganzen Tempel gesehen. Die ganzen Tempel mit diesen ganzen komischen Götterstatuen drin. Das hat ihn richtig aufgeregt, hat ihn richtig empört, den Paulus. Konnte er gar nicht sehen, konnte er gar nichts mit anfangen. Fremde Götter in allen möglichen Gestalten. Auf den Kultur- oder vielleicht eher Religionsschock ist er erstmal in die Synagoge gegangen und hat sich da mit seinen Glaubensgeschwistern getroffen und über Gott geredet. Der ist ja selber Jude, da hat er sich wohlgefühlt. Nach einer Zeit hat er sich aber auch wieder rausgetraut auf die Straße. Und dann hat er sich treiben lassen von den Menschenmassen auf die Agora, auf den Marktplatz. Und in Athen ist es üblich, auf dem Marktplatz, auf dem großen Marktplatz in der Mitte der Stadt, da wird diskutiert, da wird gesprochen, da reden die Leute noch miteinander. Und sie reden über alles, über Gott und die Welt. Paulus braucht seinen Missionsstand gar nicht erst aufbauen. Der wird so oder so in ein Gespräch verwickelt. Und klar, auch sein Glaube, seine Religion, seine Gottesvorstellung wird Thema. Aber es ist eine neue Situation für Paulus. Bisher hatte er vor allem mit Juden und Jüdinnen gesprochen, war ja selber ein Jude. Und das war auch herausfordernd, aber Paulus und seine Zuhörer hatten bisher immer die gleiche Ausgangsbasis. Von Gott reden, nichts leichter als das. Gott, das ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott Israels, den alle kennen. Die Frage war nur, was hatte dieser Jesus von Nazareth mit dem zu tun? Was hatte dieser Jesus von Nazareth mit dem bekannten Gott zu tun? Ist dieser Jesus von Nazareth wirklich der Messias, der Gesandte, der Gesalbte, der Christus? Das waren auch herausfordernde theologische Diskussionen, die Paulus geführt hat. Aber man verstand sich erstmal auf so einer Ausgangsbasis und hat dann diskutiert. Ja, man konnte nur diskutieren, weil man sich versteht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Gut streiten kann man sich nur mit Leuten, mit denen man sich eigentlich richtig gut versteht. Aber auf dem Marktplatz in Athen, da ist es anders. Paulus muss ganz schnell lernen, hier kommt es zu Missverständnissen. Hier kommt es vor allem zu Missverständnissen, wenn ich von Gott spreche. Einige Leute auf dem Marktplatz sagen, Paulus scheint ein Prediger fremder Gottheiten zu sein. Paulus, ein Prediger fremder Gottheiten. Gottheiten, Götter im Plural? Das kann ja wohl nicht sein. Das kann doch nicht sein. Unser Bibeltext erklärt uns, wie es dazu kommt. Von was spricht denn Paulus auf dem Marktplatz in Athen, während er mit den Leuten diskutiert? Von Jesus und Anastasia. Kennt ihr nicht? Jesus und Anastasia. Das neue Götterpärchen. So wie Zeus und Hera. Darüber redet doch Paulus. Zumindest denken das seine Zuhörer. Wir als geschulte Bibelleser, wir wissen natürlich, Anastasia ist doch nicht der Name von einer Gottheit. Das ist einfach nur das griechische Wort für Auferstehung. Paulus verkündet Jesus und seine Auferstehung. Aber für die Griechen, die ihn hören, denken sich, Jesus, Anastasia, das klingt wie ein neues Götterpärchen. So schnell kann es gehen, wenn man außerhalb der vertrauten Gemeindemauern mit Menschen spricht, die einen ganz anderen Hintergrund, vor allem einen ganz anderen religiösen Hintergrund, als man selber hat. Da klingen bekannte Worte schnell anders und da kommt es zu Missverständnissen. Da wird der Verkündiger des auferstandenen Jesus ganz schnell zum Botschafter von Jesus und Anastasia. Aber es wird noch viel wilder. Es wird noch viel wilder, als ihr denkt. Paulus verkündet fremde Götter. Und das griechische Wort, das hier für Götter steht, ist nicht das klassische, das sonst immer da steht, sondern das heißt, Paulus verkündet die fremden Daimons. Ihr hört richtig, Daimons. Dämonen, böse Geister. Zumindest wird dieses Wort Daimon so gebraucht in Judäa und Galiläa, wo Paulus herkommt. Da heißt Daimon böser Geist. In Athen, ja, die können Griechisch, sprechen das auch schon ein bisschen länger, da hat Daimon eine ganz andere Bedeutung. Da ist das vielseitig einsetzbar. Da heißt das einfach Götter. Ja. Muss man wissen, wenn man im anderen Kontext spricht. Ja. Wörter, die klare, festgelegte Bedeutung haben, im anderen Kontext ist das anders. Ihr merkt schon, Paulus auf dem Markt in Athen ist zuerst einmal lost in translation. Verloren in Übersetzungsproblemen. Die Athener finden ziemlich interessant, was Paulus erzählt, weil die Athener, die sind ein neugieriges Völkchen. Und das Gute ist, sie nehmen Paulus mit auf den Areopag und wollen jetzt mal ganz genau hören, was er eigentlich zu erzählen hat. Sie wollen wissen, was er über Gott zu sagen hat. Paulus soll jetzt über Gott sprechen. Aber wie? Es gäbe verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht mal ausgehend von Jesaja 44, richtig vom Leder ziehen. Ohnmächtige Menschen seid ihr alle, die ihr Götterfiguren anfertigt. Wer Götterfiguren verehrt, beweist damit nur, wie dumm und blind er doch ist. So könnte man anfangen. Ne? Steht im Bibeltext, Jesaja 44, macht Paulus nicht. Oder vielleicht greift Paulus auf einen alten Klassiker zurück. Ist ja nicht die erste Rede, die er hält. Vielleicht aus Apostelgeschichte 13 was nehmen. Der Gott dieses Volkes Israels hat unsere Väter erwählt und das Volk groß gemacht in der Fremde im Land Ägypten. Und dann, wie es Paulus das letzte Mal gemacht hat, über Samuel, Saul und David einen Bogen bis Johannes der Täufer und dann in einer großen Psalmexegese nachweisen, wieso die Auferstehung verheißen wurde. Kann Paulus, macht er aber auch nicht. Wie spricht Paulus von Gott angesichts dieser neuen Situation in Athen? Wie spricht Paulus vor diesen Athenern, die ihre Götter Daimons nennen und Anastasia für die Göttergattin von Jesus halten? Paulus holt tief Luft. Er schluckt seine Empörung über die Athener und ihren fremden Götterglauben runter und fängt an, liebe Athener, ich sehe, dass ihr in allem überaus religiöse Leute seid. Beim Wort religiös stockt Paulus ein bisschen der Atem, nicht nur, weil es ein absoluter Zungenbrecher ist, de isi daimonos turus, sondern weil Paulus mit diesem Wort die Athener Menschen nennt, die de isi vor ihren Daimons haben. Das heißt, Furcht vor ihren, ja was denn, Dämonen? So wird es keiner verstanden haben von den Athenern. Was werden die gehört haben? Die Furcht haben vor ihren Göttern. Paulus sagt den Leuten, ihr seid erstmal Menschen, die das mit ihrer Religion, mit ihrem Glauben, mit ihren Göttern sehr ernst und wichtig nehmen. Paulus sagt, das habe ich gesehen, als ich durch die Stadt gelaufen bin. Paulus war offensichtlich aufmerksam in dieser Stadt unterwegs. Er hat sich irgendwie eingelassen auf diese fremde Welt. Und das Spannende ist, er hat dabei auch was gefunden. Er hat etwas gefunden in dieser fremden Stadt, einen Altar, einen Ort der Gottesverehrung. Es ist der Altar des unbekannten Gottes. Ja, ihr müsst wissen, die Athener, die haben viele Götter verehrt. Und das waren pragmatische Leute, die haben sich gedacht, wenn es so viele Götter gibt, es könnte ja auch ein paar geben, die wir nicht kennen. Und bevor wir die verärgern, weil wir vergessen, die zu verehren, stellen wir zur Sicherheit schon mal einen Altar auf und machen schon mal stellvertretend da auch ein bisschen Gottesverehrung, nicht, dass der andere Gott zornig wird. Paulus knüpft genau daran an. Paulus sagt, diesen Gott da, diesen unbekannten Gott, den verkündige ich euch. Das ist ein guter Einstieg. Es ist ja vielleicht auch gar nicht so klug, andere Menschen und ihre Religion, ihre Weltanschauungen, ihre Werte und Vorstellungen, sich darüber lustig zu machen oder die Menschen zu beschimpfen. Aber es ist vielleicht klug, bei der Vorstellungswelt des anderen anzufangen. Paulus ist nicht nach Athen gekommen, hat sich hingestellt und sein Kreuz dabei gehabt und es da aufgestellt, sondern Paulus findet etwas in dieser Stadt, wo er die Menschen auf Gott ansprechen kann. Der Altar des unbekannten Gottes, der stand da ja schon. Paulus hat ihn nicht mitgebracht nach Athen. Der findet den davor. Und darauf spricht er die Leute an. Dafür musste er sich aber auf diese fremde Welt einlassen. Paulus findet Gott in der fremden religiösen Welt der Athener, trotz der ganzen Götzenbilder und Altäre. Er findet einen Anknüpfungspunkt, einen Ort, wo Gott vielleicht verborgen und unbekannt schon anwesend sein könnte. Und erst jetzt beginnt Paulus von Gott zu sprechen. Und er folgt dabei einem ganz bestimmten Muster. Er macht immer den gleichen Schritt, immer die gleiche Argumentationsfigur. Das könnt ihr im Text auch nochmal selber zu Hause nachlesen. Ich mache nur zwei Beispiele, die das verdeutlichen. Paulus geht immer so vor, er greift etwas Bekanntes aus der Lebenswelt seiner Zuhörer auf, verknüpft es mit einem biblischen Gedanken und grenzt aber auch seine Vorstellung von anderen Vorstellungen ab. Ein Beispiel. Paulus fängt an, ich verkündige euch den Gott, der das Universum und alles, was darin ist, gemacht hat. Er, der Herr des Himmels und der Erde. Es fällt euch sofort auf, Paulus sagt hier eigentlich fast zweimal das Gleiche. Er sagt es einmal in den Worten der philosophischen Tradition, die die Athener kennen. Gott ist der Schöpfer des Universums, des Kosmos. Ihr denkt sich, ja, das klingt doch auch ziemlich biblisch, klingt doch überhaupt nicht unbiblisch. Muss man aber vielleicht verstehen, der biblische Text, den Paulus kennt, der würde die gleiche Sache anders beschreiben. Ja, wenn ihr nochmal das erste Buch Mose aufschlägt und den ersten Satz lest, dann steht da ja nicht, am Anfang schuf Gott das Universum, sondern am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Ja. Das Hebräische, das Alte Testament, kennt kein Wort für Universum oder für Kosmos, aber das Griechische kennt eins vor. Und Paulus greift es auf und verbindet es mit dem biblischen Text. Ja. Was ihr so sagt, sagt die Bibel so. Ja. Ihr sagt Universum, wenn ihr alles meint, Gott schafft das Universum. Die Bibel würde Himmel und Erde sagen. Paulus verknüpft beides miteinander. Und gleichzeitig macht er eine Abgrenzung. Gleichzeitig macht er eine Abgrenzung und markiert eine Grenze, weil er sagt, dieser Gott, den ich verkündige, der Gott des Universums, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der wohnt doch in keinem Tempel. Und das können die Leute nachvollziehen, die ihn hören. Na klar, dieser Gott, der Schöpfer des Universums, sitzt nicht im Tempel in Athen. Ich mache noch ein zweites Beispiel, weil das ist noch ein bisschen interessanter, weil Paulus hier noch viel, viel weiter geht. Das erste war eigentlich relativ harmlos. Paulus spricht davon, dass Gott alle Menschen aus einem Menschen geschaffen hat. Ja, der Bibelhörer, die Bibelhörerin weiß, okay, das wird Genesis 2 sein. Gott schafft den Menschen, Adam. Paulus sagt damit, wie es Olaf schon gesagt hat, ganz am Anfang des Gottesdienstes, alle Menschen sind sehr gute Geschöpfe Gottes. Gott und Mensch gehören zusammen. Gott lässt sich von den Menschen suchen und finden, weil er ist allen Menschen nahe. Das will Paulus seinen Zuhörern verdeutlichen. Und dann macht er einen mutigen Step. Wie nahe ist Gott den Menschen? Wie nahe sind die Menschen Gott? In ihm, in Gott, leben, weben und sind wir. Das ist ein Zitat aus der griechischen Philosophie. Als geübte Bibelleserin müsste man hier Bauchschmerzen kriegen. Weil das klingt ziemlich stark nach Pantheismus oder nach Panentheismus. Was heißt das? Pantheismus heißt, Gott ist alles und alles ist Gott. Panentheismus heißt, alles ist in Gott oder Gott ist in allen. Das ist eine beliebte Vorstellung in der griechischen Philosophie, aus dem dieses Zitat stammt. So könnte man Paulus hier missverstehen. Nach dem biblischen Verständnis gehören zwar Schöpfer und Geschöpf, Gott und Welt zusammen, sie sind aber nicht identisch, sie sind nicht das Gleiche. Und eine Aussage wie wir leben, weben und sind in Gott, das geht sehr weit. Paulus schrammt hier mit diesem Zitat aus der Philosophie scharf an den Grenzen vorbei, was man aus christlicher Sicht über Gott und die Welt sagen kann. Und auch der nächste Satz, den Paulus wieder zitiert aus der griechischen Philosophie, klingt riskant. Wir sind eines Geschlechts mit Gott. Wir sind verwandt mit Gott. Wie würde das 1. Mose 1 sagen? Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zu seinem Ebenbilde. Das ist aber was anderes. Paulus verhindert dieses Zitat, und zwar aus guten Gründen. Ja? Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, das klingt so, als könnte es Bilder von Gott geben. Und als wäre es vielleicht auch ganz okay, dass Menschen Bilder von Gott machen. Paulus möchte nicht, dass dieser Eindruck entsteht und deswegen wählt er einen anderen Ausgangspunkt und lässt dieses missverständliche Moment aus dem biblischen Text weg und markiert wieder eher die Grenze. Gott soll sich keine Bilder machen von Menschen. Ihr merkt an diesem Text, lest das euch nochmal durch zu Hause, Paulus ringt um die passenden Worte. Seine Rede gleitet über von Anknüpfung zur Abgrenzung. Manche Vorstellungen der Athener lassen sich ganz einfach mit dem biblischen Gott verknüpfen. Manchmal muss Paulus aber auch fünfe gerade sein lassen, um sich nicht in Detaildiskussionen über Pantheismus, Panentheismus und gar keine Ahnung was zu verlieren, weil darum geht's ja auch gerade gar nicht. Und Paulus muss auswählen, was wirklich zentral ist. Wo sind wirklich die Grenzen zwischen der Götterwelt der Athener und dem biblischen Gott? Das muss Paulus in dieser Rede leisten. Erst nachdem er das alles gemacht hat, kommt er auf Jesus zu sprechen. Und er tut das sehr schlicht und sehr einfach. Lest es zu Hause nochmal ganz genau nach, was er wirklich sagt. Er zitiert keine Jesusgeschichte, er lässt sogar Kreuz und Auferstehung, er lässt das Kreuz weg und die Sündenvergebung, Taufe und Abendmahl. Aber dieses Mal macht er vor allem eines, er spricht ohne Missverständnisse. Weil diesmal spricht er nochmal von Anastasia, diesmal aber so, dass die Griechen nicht auf die falschen Ideen kommen. Er spricht von der Anastasen Nekron, das heißt der Auferstehung der Toten. Und diesmal wird das völlig klar, Paulus meint nicht mit Jesus und Anastasia irgendwie ein Götterpärchen, sondern Paulus meint, dass Jesus auferweckt wurde, dass er auferstanden ist, das aus den Toten, das wird jetzt klar. Wir stehen heute vor ganz anderen Herausforderungen als Paulus. Wir leben nicht mehr wie Paulus in einer durch und durch religiösen Stadt. Gott und die Götter, die sind eher an den Rand gerückt. Die stehen nicht mehr im Zentrum. Wir können Paulus Rede heute nicht eins zu eins nachsprechen. Aber wir können uns fragen, welche Impulse wir für uns heute mitnehmen, wenn wir von Gott sprechen. Paulus griff Bestehendes aus dem Leben seiner Zuhörer auf, verband es mit dem biblischen Gottesverständnis und zeigte Grenzen. Er zeigte Grenzen, wie Gott ist und wie er nicht ist. Und vielleicht die nächste Folie haben. Kurzer Spannungsbogen. Okay, die kommt gleich. Also das Erste ist, wir greifen etwas aus dem Leben der Menschen auf. Was können wir aufgreifen? An was können wir anschließen in unserer Gesellschaft? Um diese Frage zu beantworten, ist es nötig, dass wir uns für die Menschen interessieren. Dass wir uns dafür interessieren, was sie glauben, was sie verehren und was ihnen wichtig ist. Möglicherweise sind das gar keine Götter mehr, gar kein Gott und keine religiöse Tradition. Deswegen die spannende Frage an dich. Weißt du, was die Menschen auf deiner Arbeit, in deiner Schule, in deiner Ausbildung, im Studium, im Sportverein, was die eigentlich glauben, was die verehren und was denen wichtig ist? Und könntest du das sagen, ohne dich über den anderen lustig zu machen oder das, was die anderen glauben, irgendwie negativ oder schlecht darzustellen? Oder anders gesagt, könntest du wohlwollend und positiv beschreiben, was die Menschen in deinem Umfeld glauben, was sie verehren, worauf sie vertrauen? Positiven Worten. Weil das ist nötig, um einen Anknüpfungspunkt zu finden. Etwas wie diesen Altar des unbekannten Gottes. Man könnte sagen, es geht darum, eins zu üben, den Blick zu schärfen für einen Ort im Leben der Menschen, wo Gott vielleicht verborgen schon da ist. Vielleicht sogar etwas zu finden, wo Menschen Gott unwissentlich schon verehren. Das sagt Paulus sogar. Wo die Menschen Gott unwissentlich schon verehren. Wo Gott ihnen schon nahe ist. Das ist das Erste. Das Zweite ist die Frage, bin ich sprachfähig im Blick auf meinen Glauben? Und nicht nur sprachfähig in der Gemeinde. Jesus Christus ist der Herr und Heiland meines Lebens. Ihm folge ich nach, weil er am Kreuz von Golgatha für meine Schuld gestorben ist, weil der Vater ihn aus den Toten auferweckt hat und so weiter. Bin ich sprachfähig in meinem Glauben auch außerhalb der Gemeinde? Oder anders gefragt, wo muss ich mit meinem Glauben anfangen, wenn ich im Leben des anderen beginne? Wo muss ich mit meinem Glauben anfangen, wenn ich im Leben des anderen beginne? Frage, was könnte den anderen denn eigentlich an meinem Glauben, am christlichen Glauben interessieren? Das könnten vielleicht sogar Aspekte sein, die bei uns eher am Rand stehen. Zum Beispiel die Schöpfung. Nicht als die große Welterklärung, sondern Schöpfung als die Frage, in welcher Beziehung steht eigentlich Gott zu dieser Welt? Mal ganz praktisch, hat Gott eine Beziehung zu dem gestrandeten Wal? Vielleicht schon. Psalm 104. Da ist das Meer, so unendlich groß und weit. Unzählbar sind die Tiere darin, große wie kleine. Schiffe ziehen dort vorbei und auch die Seeungeheuer, das ist das Wort auch für die Wale, die du geschaffen hast und mit denen du spielst, um mit ihnen zu spielen. Das gehört übrigens auch zum Bibeltext. Ich lasse das mal so stehen. Das Dritte, das ist heute wahrscheinlich am schwierigsten. Das Dritte ist am schwierigsten, denn Grenzen setzen gegen abergläubische Vorstellungen von Gott. Das heißt, heute auch vielen Ausformungen des christlichen Glaubens selbst Grenzen zu setzen. Wir können uns fragen, wer denn gerade Bilder von Gott macht und wer sich selber gerade zum Bild von Gott macht. Gibt es für uns Grenzen? Gibt es für uns Grenzen, was mit dem christlichen Glauben gemacht werden kann? Das könnte Leute interessieren heute. Es könnte sie interessieren, wo wir Nein sagen. Und zwar nicht nur zu allen da draußen, zu allen, die nicht dazugehören, sondern wo wir auch Nein sagen zu dem, wo ein Missbrauch im Namen Gottes getrieben wird. Wo wir vielleicht sagen würden, das geht uns gerade innerhalb des christlichen Glaubens zu weit. Das könnte Menschen interessieren. Auf die Rede des Paulus gibt es eine dreifache Wirkung. Die einen spotten, die anderen sagen, lass uns ein anderes Mal weiterreden und einige kommen zum Glauben. Ich glaube, mit diesen drei Reaktionen würde ich auch mal rechnen. Diese Reaktionen zeigen uns aber auch, dass der Erfolg unseres Sprechens von Gott am Ende nicht unsere eigene Sache ist. Am Ende braucht es Gott selbst. Es braucht den Geist Gottes selbst, der in unserem Reden von Gott lebt, darin webt und dabei ist. Wir können es wagen, von Gott zu reden, auch heute in unserer Gesellschaft. Und wir sollen es wagen und ich glaube, wir müssen es auch wagen. Und wir tun das aber im Wissen darum, dass es am Ende Gott selbst, sein Wort ist, das alles wirkt. Den Glauben, das Vertrauen, wann und wo es will. Und nicht unsere Worte. Amen.